Nein, ich glaube, jedes andere Pferd mit seinen Verletzungen oder die Krankheit, die er hatte, hätte das gar nicht ausgehalten. Er wollte einfach leben. Er wollte einfach leben und sich vererben. Eigentlich ist er nur zum Decken gegangen, mit Hufschuhen und wieder in seine Box.
Stempelhengste. Väter unserer Reitsportlegenden.
Wer sind sie, die bedeutenden Hengste, die der deutschen Pferdezucht ihren Stempel aufgedrückt haben? Wer könnte sich besser an sie erinnern als die Menschen, die ganz nah mit ihnen zusammengelebt haben? Ihre Züchter, Entdecker, Pfleger und Reiter. Wir interessieren uns für die Geschichten der Hengste, ihren Werdegang, ihre Erfolge und ihre Eigenheiten. Jeder Stempelhengst hat eine Geschichte und wir wollen sie erzählen.
Stempelhengste.
Hallo Ina.
Hallo Lynn.
Willkommen zurück zu einer neuen Folge von unserem Stempelhengste-Podcast.
Ja, Mensch Lynn, ist dir eigentlich klar, dass wir das jetzt seit einem Jahr machen zusammen?
Ja, unglaublich. Also wir sind ja erst im Oktober mit der ersten Folge erschienen, aber vor einem Jahr ziemlich genau haben wir unsere ersten Gespräche geführt, sind losgefahren und ja.
Ich glaube, der erste war Klatte, ne?
Genau, bei Klattes waren wir als erstes auf dem Hof.
Ja. Und das waren ja die Gespräche eigentlich mit der ganzen Familie, da stecken ja alle mit drin. Welche Gespräche sind dir in Erinnerung geblieben?
Tatsächlich ist mir Guido Klatte in Erinnerung geblieben, irgendwie seine Art und die Art, wie er über die Pferde gesprochen hat, fand ich irgendwie faszinierend, ist bei mir total hängen geblieben. Und Matthias Rath tatsächlich ist mir auch wahnsinnig gut in Erinnerung geblieben, der über Totilas so viel Gutes auch gesagt hat und aber auch so ehrlich dabei gewesen ist.
Ja, das fand ich auch bei Paul Schockemühle tatsächlich so. Also zuerst konnten wir merken, so Mensch, der wusste nicht so recht, was wollen die jetzt von mir? Und er ist natürlich auch ein sehr vorsichtiger, ein sehr erfahrener Mensch, auch im Umgang mit Medien. Und dann aber nach und nach wurde das Gespräch immer offener und immer, ja, teils selbstkritischer, aber auch ganz, ja, spannend einfach, ne? Einfach mit einem Menschen zu sprechen, der, ja, dessen Leben rund um Pferde zu tun hat. Die Zeit reicht ja gar nicht aufzuzählen, seine Erfolge und seine Erfahrungen. Und ich finde es immer unglaublich, dann, wenn man mit diesen echten Pferdemenschen redet, auf was die achten, was für die wichtig ist, vielleicht auch nicht wichtig ist.
Ja.
Also das waren so bewegende Momente. Und Eva Bitter war auch toll, oder?
Ja, das stimmt. Da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Ja, eine der wenigen Frauen tatsächlich, die wir hatten.
Also, na, Karin Rehbein.
Ja, aber auf die gesamte Breite betrachtet, haben wir tatsächlich mehr mit Männern gesprochen.
Ja, aber Theresa von Schulzendorf, ehemals Wahler.
Ja.
Das ist natürlich auch toll.
Das stimmt.
Mit der kleinen, süßen Tochter da
immer. Ja, nee, das war auch, ja, stimmt. Ja, waren tolle Gespräche. Aber auch heute haben wir wieder ein tolles Gespräch.
Genau.
Mit einem alten Bekannten. Du hattest dich wieder mal mit Gilbert Böckmann gesprochen und mit ihm eigentlich über den wichtigsten Hengst der Station Böckmann gesprochen.
Ja, also sie hatten ja viele wichtige, auch Linienbegründer dort. Ich meine, der letzte, den wir von Böckmanns ja hier hatten, war Quadro B, beidseitig vererbt. Aber heute sprechen wir über einen Springvererber, und zwar einer, der geboren ist 1982. Also wir gehen wieder weit zurück in eine Zeit, in der Hengste nicht unbedingt im Sport gezeigt wurden, aber tatsächlich ja die heutige Reitpferdezucht, Sportzucht beeinflusst haben.
Ja.
Und zwar geht es um Landadel.
Genau, den Holsteiner, braun, ohne Abzeichen. Und ja.
Ja, er hatte ja auch, also ne, keinerlei Sporterfahrung. Aber wenn man mal guckt, ich glaube, können wir vorwegnehmen, er ist nur 13 Jahre alt geworden.
Ja, und in dieser Zeit wirklich unglaublich viele sehr gute Nachkommen.
Ja, 75 gekörte Söhne.
Genau.
Und die Lebensgewinnsumme der Nachkommen lag bei 4,7 Millionen.
Ja.
Also für einen Hengst, der eigentlich nur, ja, wenn man mal sagt, 13 Jahre, die ersten drei Jahre ziehen wir mal ab, ja.
Ja.
Also 10 Jahre lang im Deckeinsatz war, hat er richtig seinen Fußabdruck und seinen Stempel in der Pferdezucht hinterlassen.
Auf jeden Fall. Ja, hören wir doch gleich mal rein.
Moin, Gilbert.
Moin.
Vielen Dank für deine Zeit. Gilbert, die Liste ist lang. All eurer erfolgreichen und bedeutenden Hengste, die ja vor allem den Springsport maßgeblich geprägt haben. Und einer davon, der ragt ganz besonders heraus. Und über den wollen wir in dieser Folge heute sprechen. Es geht um Landadel. Weißt du noch, wie der Hengst auf euren Hof kam?
Ja, der Hengst Landadel kam bei uns auf dem Hof. Da war er vierjährig. Der gehörte Station Hell, Maas Hell. Der war aber verpachtet, weil er für Holstein nicht anerkannt war, an Hajo Wilms oben in Nordoldenburg. Und da wurde er krank. Er hatte Hufrehe gehabt.
So früh schon?
Ja, so früh schon. Ich glaube, fünfjährig. Dann haben wir den hier hochgekriegt zu uns. Haben wir damals schon für ihn um Hufrehe, das war ja früher, heute geht's ja, oder kriegt man es ja in den Griff, aber früher, da haben wir schon so ein Schwimmbecken aufgebaut, dass er überhaupt schwimmen konnte und sich belasten konnte. Ne? Mhm. Der selber ist ja nie Turnier gegangen und er hat sich einfach von seiner Vererbung direkt, die ersten Fohlen, die waren einfach alle Siegerfohlen, haben die ersten Siegerhengst, ich glaube, der hat über, müsste nachgucken, über 5, 6, 7 Jahre immer einen Siegerhengst gehabt. Ne?
Ja, also er hat einer der Legenden. Erinnerst du dich noch, als du ihn sahst, der wurde abgeladen, kam vom Hänger und dachtest so, oh, was für ein Kröchen? Oder erstmal.
Nee, das war schon eine Erscheinung. Ne? Das Pferd war eine Erscheinung. Wir haben ja noch einen hier, den meine Tochter reitet, Label Damour. Das ist der letzte Landadel, lebende Landadel, der ist jetzt 9 Jahre alt. Und der sieht genauso aus wie sein Vater. Bisschen lange Mittelstück, hinten ein bisschen überbaut. Mhm. So war Landadel selber auch. Und so ein unheimliches Vorderpferd.
Schön braune Farbe.
Braun ohne dazu. Abzeichen.
Perfekt.
Ja.
Und dann bezog er seine Box hier bei euch auf.
Bezog seine Box bei uns, ja, und hat von da auf direkt gedeckt. Und dann hatten wir auch 2 dreijährige Stuten. Weiß ich noch, haben wir Hengstaufführung in Vechta damals gemacht, glaube ich, erste Mal. Oder nicht hier bei uns zu Hause, ich weiß gar nicht mehr. Dann haben wir 2 dreijährige Stuten Freispringer zusammen in der Bahn.
Ja.
Das hat auch noch nie gegeben, aber es hat einfach funktioniert. Die eine hat es festgehalten, die andere sprang dann, die andere festgehalten, sprang nie. Das war schon Phänomen. Und die sind dann auch beide Bundeschampionat gegangen. Wie hießen die noch? Luna und Laura und Luna, glaube ich. Und das sind auch 2 internationale Pferde geworden. Das war aber direkt vom ersten Jahrgang.
Mhm.
Und so hat es sich eigentlich jedes Jahr seine Deckzahlen gehabt, bis er leider zu früh gestorben ist. Ne?
Wie alt ist er geworden?
Ich meine 14.
14, ja. Okay. Aber erst nochmal zu seinen Lebzeiten. Er stand dann bei euch in der Box und hatte ja irgendwelche Eigenschaften. Also so, dass man dachte, jetzt kloppt er mal gegen die Tür.
Nein, ich glaube, jedes andere Pferd mit seinen Verletzung oder die Krankheit, die er hatte, hätte das gar nicht ausgehalten. Er wollte einfach leben. Er wollte einfach leben und sich vererben. Er hätte sonst nie ein bisschen Schritt gegangen, wenn er so weit wie es durften oder erst das zuließ. Eigentlich ist er nur zum Decken gegangen mit Hufschuhen und wieder in seine Box rein. Dann haben wir nachher dieses Wasserbad gehabt, wo er schwimmen konnte. Das hat ihm, glaube ich, auch noch geholfen, 1, 2 Jahre. Und so, das war einfach, der wollte einfach leben.
Ein Kämpfer.
Und ein Kämpfer. Und das hat er auch weitergegeben in der Zucht.
Hatte er eine Bezugsperson bei euch im Stall?
Ja, er war früher da. Michaela war früher da. Wiebke war da, immer einer von Mädchen, die da waren. Ne? Aber der war einfach so, einfach der König. Er wusste, dass er gut ist.
Mhm. Und das spürte man gleich, als ein Star im Stall.
Hundertprozentig. Und das hat er auch nachgegeben an seinen Nachkommen. Ne?
Der Holsteiner Landadel ist der Stempelhengst der Hengstation Böckmann. Der braune ohne Abzeichen von Landgraf 1 mal Farnse mal Ladykiller XX wurde 1982 auf dem Zuchthof Maas Hell in Schleswig-Holstein geboren. Sein berühmter Vater, Landgraf 1, führte 1994 die Liste der Hengste mit den höchsten Lebendgewinnsummen an. Landadel selbst war Sieger der Hengstleistungsprüfung und erwies sich als Doppelvererber. Der 1,70 Meter große Hengst galt als sehr blutgeprägt durch den Vollbluteinfluss von Ladykiller XX. Diesen Typ gab er auch an seine Nachkommen weiter. Landadel war wegen gesundheitlicher Probleme nie selbst im Turniersport aktiv. Somit beläuft sich seine Lebendgewinnsumme auf 0 Euro. Die Nachkommen von Landadel erzielten eine Lebendgewinnsumme von rund 4,7 Millionen Euro. Zu seinen Nachkommen zählen 75 gekörte Söhne und 653 eingetragene Zuchtstuten, davon 57 mit Staatsprämie. Zu seinen bekanntesten Nachkommen zählen die Hengste Landor S., Landjonker und Landcado. 1995 starb Landadel im Alter von nur 13 Jahren. Werbung.
Das Reitsportmagazin ist der Partner in Sachen Turniersport im Pferdesportverband Hannover und Bremen. Neben den Turnierausschreibungen und Berichten aus dem Sport, Vereinsgeschehen und den News aus der Szene erwarten den Leser hier spannende Artikel zu Gesundheit, Haltung, Ausbildung und Ausrüstung. Mit exklusiven Home-Stories bei Stars des Sports und aufstrebenden Sternen wird das Magazin abgerundet. Das Reitsportmagazin schenkt euch jetzt 2 Hefte. Wer zwischen dem 1. August und dem 31. Dezember 2020 ein Premium-Abo abschließt, erhält 2 kostenlose Ausgaben. Mehr Informationen zur Aktion findet ihr auf der Homepage www.reitsport-magazin.net und in unseren Shownotes.
Also früher, die Hengste gingen ja gar nicht im Sport, sondern waren Legenden, standen im Stall, waren toll anzusehen und haben eben durch ihre Vererbung sich behauptet und rumgesprochen auch. Heute müssen Hengste ja Sportprüfungen gehen und performen, um überhaupt dann ihre Zulassung auch zu kriegen. Was war die bessere Zeit?
Gut, früher, die haben keine Sportprüfung gemacht, die mussten ihren 100-Tage-Test machen. Das war für welche Hengste vielleicht noch schlimmer. 100-Tage-Test war das. Das war in Arleitsdorf oder bei Wahler in Meding. Gut, wenn die den Ende dreijährig überlebt haben, auf Deutsch gesagt, und heil nach Hause gekommen sind, ist zwar, sie lachen, aber so ein bisschen, die Zeit war ja auch anders. Dann waren die konnten die Leben lang decken. Heute ist das für mich auch der 14-Tage-Test, für mich ist gut. Richtig, wenn ich dreijährig den 14-Tage-Test machen soll, aber danach diese 3-Tagesteste, das finde ich alles viel zu kompliziert. Frag keinen Züchter mehr nach, wenn diese 3-Tagestests jetzt waren. Jetzt in Warendorf war einer, jetzt wieder Münster, meine ich, und in Pferden. Das ist kein Zuschauer, guckt gar keiner. So, das hat ja mit, wenn ich als Züchter mal ein Pferd da sehe, auf der Körung weiß jeder, muss er nur an Hand laufen, freispringen, aber da sehe ich ein Pferd, wie er sich über 3 Tage entwickelt. Da kommt gar keiner. Die sollen einfach die 14-Tage-Tests machen, wenn man mich fragt. Und dann sollen die 4-jährig, 5-jährig, 8,0 in Qualifikationen, Dressur springen, Vielseitigkeit haben. So, und dann hat sich das. Regelt der Züchter das sowieso alleine. Und das andere ist zu viel Gedüdel für mich, für das Pferd. Das Pferd hat keine Zeit, groß zu werden.
Ich gestehe, ich gucke zu über Clip My Horse. Mhm. Also wenn mich da ein Hengst interessiert, ja, und den ich begleite, da schaue ich dann rein, ja, weiß genau, wann der startet und bin dann online, ja, und sehe ihn mir an. Also, ja. Aber das kompensiert natürlich nicht tatsächlich.
Das ist richtig, das mache ich ja auch als Zeit. Aber so normal denkt man, wenn so ein Tester ist mit 3 Pferden, über 3 Tage, Anlieferung, gut, ist vielleicht, erster ist nicht interessant, aber den 2. und 3. Tag, da sitzen in Pferden, da saßen wirklich Top-Hengste, Sieger-Hengste. Ich glaube, da waren keine 20 Zuschauer, die da nicht zugehört.
Ja.
Und das hat ja eben, ich weiß nicht, ob es richtig ist.
Ja, und jetzt war es ja so, wir reden ja über die 80er Jahre, frühen 90er, gab es noch kein Social Media. Heute sind ja alle Pferde irgendwo einsehbar per Video oder live und man hat sämtliche Sportdaten komplett, die Transparenz. Das gab es ja noch nicht. Wie hat sich das rumgesprochen, dass ihr hier einen echten Knaller auf dem Hof habt?
Ja gut, die Züchterschaft war ja auch anders. Das war ja eine Züchterschaft, da kam jeden Sonntag zum Beispiel ab Januar bis März, jeden Samstag, Sonntag kam Züchter, haben die Pferde, Hengste sich angeguckt, rausgezogen, gemustert, vorwärts, rückwärts, wie sie auf den Füßen stehen. Das passiert heute ja gar nicht mehr. Dass man Züchter kommt, ist heutzutage, wenn hier im Lande Hengstaufführungen sind, dass aus Bayern mal ein paar Züchter kommen, die das Pferd auch nur aus der Media sehen, die ihn wirklich mal sehen wollen. Und die Züchterschaft, früher waren das Landwirte, die hinter den Kühen 3 Stuten hatten. Das gibt es heute ja gar nicht. Das ist ja nur noch Zucht, nur noch, was auf Deutsch gesagt, nicht Industrielle, sondern das sind nicht mehr die Pferdeleute, die früher waren. Viele Katalogzüchter, auf Deutsch gesagt.
Und die gucken dann und sagen, der ist schick oder der könnte passen.
Das Video ist super gemacht,
ja,
da gehen wir hin. Aber wie das Pferd jetzt wirklich selber ist, das ist so ein bisschen vorbeigegangen, finde ich. Wird wieder besser jetzt, aber in den letzten 3-4 Jahren war das sehr so.
Ist da auch die Fachkenntnis verloren gegangen?
Ja, die denken, können sich alles anlesen. Aber anlesen kann man sich sicher was, aber man muss das Pferd sehen, beurteilen können, wie es läuft. Wie ist mein Stutenstamm, welcher Hengst passt dabei? Nicht, weil es jetzt der teuerste auf der Körung war, muss er zu meiner Stute passen. Und so ist das im Moment so ein bisschen gewesen, denke ich.
Und wie war das bei Landadel? Da kamen die Züchter hier auf den Hof, haben den gesehen.
Dann kamen da nachher die ersten Erfolge. 3-2-jährig, Landkaiser, glaube ich, erster Siegerhengst. Und das war gut, die Züchterschaft war ja auch anders.
Ja, aber wirkte er dann gleich so, weil man denkt, ja, wenn ja, er ein Pferd selber kaum laufen kann und gar nicht im Sport geht.
Er war einfach eine Erscheinung. Wenn er stand da, er war eine Erscheinung. Stand da wie ein Denkmal.
Und dann habt ihr gesagt, okay,
ja,
die ersten Fohlen, die nachkommen, sind überzeugend.
Die sind überzeugend gewesen, so ist das dann. Wir haben die ersten Hengste, hat er, glaube ich, ersten Jahrgang waren, glaube ich, 4 Hengste gekört und einer war direkt Siegerhengst. So lief das dann weiter. Ne? Mhm. Das wird heute, glaube ich, gar nicht mehr so gehen. Ich, das glaube ich nicht. Gut, der hat sie natürlich auch verehrt, hat sie durchgesetzt. Das ist auch, kommt natürlich dann auch dazu. Da kann noch einer so schön sein, wenn er natürlich unschöne Fohlen macht oder die nicht springen können oder laufen können, aber er hat ja beides gemacht. Er hat Dressurpferde wie Springpferde gemacht. Das gibt es heute ja auch wenig.
Das stimmt.
Oder eigentlich gar nicht mehr.
Ja, es ist ja auch die dann durch die getrennten Verbände, Oldenburg,
OSOL. Ja, und die ganze Zucht. Wir haben zwischen Dressurpferd oder ich zwischen den Springpferd. Mhm.
Also gut, er hatte schon einen schwierigen Start, aber gab es denn auch sorgenvolle Zeiten, dass ihr gesagt habt, so, oh, jetzt geht es ihm nicht gut? Und
ja, zwischendurch immer mal wieder. Ne? So meist zum Herbst hin, aber wenn das dann losging im Januar, Februar, wenn er merkt, die Saison geht wieder los, dann kommst du wirklich merken, halt, ich will doch noch.
War sein Ziel.
Ja, ja.
Ja. Und dann, ja, die letzten Tage, Wochen, wie war sein Ende? Wie habt ihr das erlebt?
Wir haben es erlebt, wir merken, dass mit dem Aufstehen schlechter wurde. Und dann haben wir ihn nachher erlöst.
Ja. Schwere Entscheidung.
Sehr schwere Entscheidung.
Weißt du noch, wo du warst an dem Tag?
Wir waren auch hinten im Stall. Wir haben es mitgekriegt und dann ging es wirklich nicht mehr. Und dann, er wollte zwar, aber lag dann immer mehr. Dann lag so, musst du hochhelfen und dann haben wir ihn einfach eingeschläfert.
Und dann, ja, verbreitet sich so eine Info. Da jo, kommen wahrscheinlich viele Fragen noch.
Genau. Ab den Nachhängen haben wir auch Landkaiser noch hier, aber die haben sich alle nicht so vererbt wie er selber. Die seine ganzen Nachkommen nicht. Die haben sich auch gut vererbt, aber nicht so wie Landra selber.
Hm. Und habt ihr wahrscheinlich dann viel auch Züchterkontakt gehabt? Also Menschen, die sich gemeldet haben und gesagt, hier, wir haben dolles Fohlen.
Ja.
Und erinnerst du dich dann noch an, an Briefe oder was da kam? Mails?
Auf jeden Fall. Mails gab es da früher noch nicht. Da wurde noch telefoniert, da wurde noch gesprochen. Gott sei Dank, was heute ja leider immer weniger wird mit diesen WhatsApp-Geschichte. Ich bin nichts dagegen, aber ich für ein Gespräch für mich heute, ich bin auch jetzt 60 nächstes Jahr, für mich ist ein Gespräch und ein Telefonanruf immer noch mehr, als wenn ich diese ganze WhatsApp auf Deutsch gesagt scheiße, ja.
Ja, kann so manchmal schnell sein, aber.
Unpersönlich. Schnell, ja, aber unpersönlich. Mhm. Und wir Pferdeleute sind ja eigentlich eine kleine Welt.
Das stimmt. Und dann kamen manchmal dann Mails oder Anrufe.
Ja,
ja. An was erinnerst du dich da? Was kam da?
Ja, schade, so einen finden wir nicht wieder. Und so einen haben wir auch nicht wieder gefunden.
Mhm.
Gut, da hatten wir das Glück, dann da Cordame geboren wurde, 2-3 Jahre später. Der auch dann nebenan ein bisschen groß wurde neben ihm. Das war unser zweites Glück dann.
Ja, das stimmt. Also, wenn man züchtet, dann ist es ja so, dann beschäftigt sich man natürlich ganz intensiv, auch mit den Hengsten. Und dann kommt dann irgendwann das Fohlen. Dann sucht man natürlich nach Ähnlichkeiten und bleibt ja auch in Kontakt dann mit dem Hengsthalter. Mhm. Und da habt ihr sicherlich doch auch viel erlebt und viele Reaktionen
bekommen. Sehr viel. Viele sagten, ja, hier ist ein Fuchs geboren von Landadel. Ich sage, das kann nicht sein, weil Landadel hat nur Braune gemacht, Braune und Schimmel. Nur Braune gemacht und ich wüsste kein Landadel, also bis heute habe ich noch keinen Landadelfuchs gesehen.
Ja, früher war das wahrscheinlich auch leichter, ne?
Gäbe es nur Schimmel und Braune.
Mhm. Na. Und wenn du jetzt nochmal überlegst, also was waren so die Momente mit ihm, die du nie vergessen wirst?
Ja, einfach, du kamst in den Stall, auch wenn er nachher ihm nicht gut ging, er guckte einen an mit seinen großen Augen und sagte, hier bin ich, ich schaff's noch. Er wollte einfach, aber es ging nachher nicht mehr.
Echter Kämpfer.
Ja.
Abschließend fragen wir immer die gleiche Frage in jedem Podcast. Wenn du Landadel beschreiben würdest mit 3 Worten, welche Worte wären das? Was hat ihn ausgemacht?
Selbstbewusst. Er wollte leben und einfach ein Charakterpferd.
Die findet man heute nicht so oft.
Nicht so oft.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Bitte, gerne.
Ja. Das ist die Geschichte zu Landadel.
Ja, kurz, aber ich sag mal intensiv, ne?
Ja, auf jeden Fall. Total beeindruckend fand ich, wie die es so lange geschafft haben, ihn mit dieser Rehe fit zu halten. Also so fit zu halten, dass man ihn im Deckeinsatz wenigstens nutzen konnte.
Ja, und das auch dann hoffentlich ohne Schmerzen oder relativ, ne? Also mit eigenem Schwimmbecken.
Ja.
In der Zeit, also wir reden ja über die 80er, 90er Jahre, da, glaube ich, haben so klassische Pferdezüchter dann nicht so viel zu tun gehabt mit Physiotherapie.
Nee, und ich glaube auch, dass das da noch nicht so ganz verbreitet gewesen ist, diese wohltuende Arbeit im Wasser, also dass das diesen Pferden irgendwie weiterhelfen
kann. Echt fortschrittlich, ne?
Ja, kann Klasse. Man schon sagen.
Hut ab.
Ja, ja, werfen wir mal einen kleinen Blick in die nächste Folge, die wir in 2 Wochen mit euch teilen. Wir wollen noch nicht zu viel verraten, aber...
Ich finde, es wird höchste Zeit, dass wir mal wieder einen Dressurhengst euch präsentieren.
Ja, da sind wir auch tatsächlich schon mehrfach. Jetzt haben wir Feedback bekommen, dass es mal wieder an der Zeit für einen Dressurvererber ist. Und wir wollen noch nicht sagen, wer es ist, aber...
Es wird auf jeden Fall ein Kracher.
Genau, es wird auf jeden Fall ein Kracher.
Das können wir schon mal verraten.
Ganz genau. Ja, es ist auf jeden Fall auch ein Hengst, der mehrfach schon angefragt wurde. Und wenn ihr auch irgendwie noch Vorschläge habt oder so oder generelles Feedback zur Folge oder zu den Folgen, die ihr bisher gehört habt, schickt uns gerne Nachrichten, Kommentare bei Facebook, Instagram. Wir freuen uns riesig.
Über Positives natürlich nur.
Konstruktive Kritik darf es auch sein.
Ja, natürlich.
Ja, ich habe auch gehört, dass wir durch die Escudo-Folge, die ja sehr nah mit seinem Tod zusammen ja, erschienen ist.
Was für ein trauriger Zufall.
Ja, wirklich trauriger Zufall, ein ganz verrücktes Timing irgendwie. Aber dadurch haben viele nochmal den Weg in unsere Hörerschaft gefunden und hören jetzt ganz fleißig die Folgen, die sie bisher noch nicht gehört haben, nach. Und ja, wir freuen uns auch noch über Feedback zu Folgen, die aus dem letzten Jahr sind oder
klar,
so.
Also immer her damit.
Genau. Gerne, weil ich ja auch eure Lieblingsfolgen sind und warum, dürft ihr uns gerne mitteilen. Ja.
Bis dahin einen schönen Sommer und bleibt gesund.
Bleibt gesund. Ciao.
Stempelhengste. Väter unserer Reitsportlegenden.